Wer von euch kennt Jelly Beans? Also diese Bonbons, so runde, so Erbsen- oder Bohnenförmige mit unterschiedlichem Fruchtgeschmack. Die ganzen gibt es auch als Harry Potter Jelly Beans. Habt ihr von denen schon mal gehört? Die sehen genauso aus, aber haben dann ein bisschen anderen Geschmack. Zum Beispiel nach Fisch, Thunfisch oder Popel oder Kotze. So ein Scherzartikel. Also die Dinger, die sehen äußerlich genau gleich aus, aber schmecken nicht wirklich, sind total eklig eigentlich. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Glauben. Eines ist ein echter Glaube, anderes ist ein falscher Glaube. Der sieht vielleicht äußerlich, erster Eindruck, ähnlich aus, aber ruft eher eine Kotzreaktion hervor bei Jesus, glaube ich, als dass es ihm Freude macht oder dass es ihm wohl schmeckt, wenn wir so sagen wollen. Und ich glaube, wir werden in unserer heutigen Stelle beide Arten von Glauben sehen. Ist so ein bisschen eine komische Stelle heute. Ich weiß nicht, wer von euch vorausgelesen hat. Hat irgendwer vorausgelesen? Dann ist euch vielleicht auch so aufgefallen, ah, was sagt er hier? Irgendwie passt es so nicht wirklich zusammen. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen einen Hintergrund anschauen, den Kontext von der ganzen Bibelstelle anschauen, damit das Ganze Sinn für uns macht und wir das verstehen können. Also lasst uns nochmal zurückdenken an Johannes Kapitel 2. Da ging Jesus zum Passafest nach Jerusalem und er ging in den Tempel und hat die ganzen Händler da rausgeschmissen aus dem Tempel. Und dann haben die jüdischen Leiter ihn in Frage gestellt und haben ihn gefragt, was tust du? Was machst du hier, Jesus? Und was für ein Zeichen gibst du uns, um zu beweisen, dass du die Vollmacht hast, das zu tun? Und Jesus hat im Prinzip über die Auferstehung zu ihnen gesprochen. Sagt, gebe euch kein anderes Zeichen, aber das Zeichen, das ist, was ich euch gebe. Und in Kapitel 2, Vers 23 lesen wir, als er aber zu Jerusalem war, am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinem Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat, oder seine Wunder sahen, die er tat. Also offensichtlich hat Jesus Wunder getan, die ihn als Messias bezeugt haben. Und dann steht im Vers 24 ein interessanter Vers. Da steht, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Interessant, ne? Viele Leute kommen zu ihm, sagen, ja, wir glauben, boah, tolle Zeichen, Wunder. Und Jesus macht so einen Rückzieher eigentlich, sagt, vertraue mich euch nicht an. Ich weiß, was eigentlich nur am Herzen ist. Dann kommen wir zu Johannes 3. Und Vers 2 kommt Nikodemus zu Jesus und sagt, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Spricht erstmal wieder über die Zeichen. Die Juden waren sehr auf Zeichen und Wunder fixiert. In Matthäus 12 und im Kapitel 16 kommen die Pharisäer zu Jesus und die Schriftgelehrten, die damaligen Theologen, und sagen zu ihm, gib uns ein Zeichen. Und Jesus antwortet, hier Matthäus 16, Vers 4, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Also er verweist sie wieder auf die Auferstehung. Das ist das eine Zeichen, was ich euch geben werde, um zu beweisen, dass ich wirklich der bin, der ich behaupte zu sein, nämlich Gottes Sohn, Gott, der Messias, euer Retter. Und dann steht er weiter und er verließ sie und ging weg. Auch interessant. Die einfach stehen lassen. Johannes 4, Vers 48. Das ist eine von diesen erstmal komischen Aussagen in dieser Bibelstelle. Jesus sprach nun zu ihnen, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Johannes 6, Vers 2. Es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat, dass er Menschen geheilt hat. Johannes 6, Vers 14. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Aber dann, wenn wir ein bisschen weiter unten lesen, in Johannes 6, Vers 30, fragt die Volksmenge ihm und sagt, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Also irgendwie war egal, wie viel Wunder und Zeichen Jesus getan hat, irgendwie war es nie genug. Sagen wieder, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und glauben? Jesus, was zeigst du uns? Und ist das Problem mit ihrem Glauben? Ein Glaube, der nur auf Zeichen oder Wunder aufgebaut ist, der ist sich eigentlich nie sicher. Jesus, noch eins mehr. Und noch eins mehr. Und noch eins mehr. Und damit ich wirklich glaube, noch eins mehr. Das ist ein sehr oberflächlicher Glaube. In Johannes 12, Vers 37 steht, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Kontrast dazu sehen wir in Matthäus 24. Da sagt Jesus, viele falsche Propheten werden aufstehen und sie werden viele verführen. Es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Also sie werden falschen Propheten und Antichristen nachlaufen wegen den großen Zeichen und übernatürlichen Wundern, die sie tun, die natürlich nicht durch Gottes Kraft gewirkt sind, sondern durch Satans Macht. Aber Jesus sagt, das ist der Punkt, da seid ihr total offen für Verführung. Die Juden, die waren wundergeil. Und der Paulus zeugt davon. In 1. Korinther 1, Vers 22 sagt er, die Juden fordern Zeichen. Und die Griechen suchen Weisheit. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir sehen in all diesen Stellen, dass ein Glaube, der auf Zeichen und Wunder beruht, nicht der Art von Glaube ist, nach dem Jesus gesucht hat. Glaube, der auf Schauen beruht und nicht auf Glauben eigentlich. Glaube, der sagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Und das glaube ich dann selbst auch nur, wenn es mir passt. Jesus, solange du mich mit Wundern bei der Stange hältst, dann bin ich interessiert. Aber ich gebe da keine Garantie, dir nachzufolgen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Johannes 6, Vers 26, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Leute, ihr seht zwar die Wunder, die ich getan habe, sagt Jesus, aber ihr seht das Zeichen nicht. Diese Wunder waren Zeichen, waren Hinweisschilder sozusagen auf Jesus, auf das, wer er ist, nämlich der Messias, der König, der Retter. Aber sie sind nur an den Wunder hängen geblieben. Haben nicht gesehen, wer er ist, haben nur das gesehen, was er ihnen gab. Oh, Brot. Lecker, lecker. Mehr Jesus, mehr Brot. Tu noch ein Wunder für uns. Sie folgten und suchten Jesus nicht wegen dem, wer er ist, sondern wegen dem, was er ihnen gab. Brote, Heilungen, Wunder. Sie suchten nicht ihn, sie suchten eigentlich seine Gaben. Sie suchten Gott nicht als Gott und als Herrn, sondern eigentlich als Diener, der ihnen das geben soll, was sie gerne haben möchten. Sie wollten nicht Gott, Jesus groß sehen, sondern eigentlich sich selbst groß sehen. Sie waren nicht bereit, sich selbst zu sterben und ihr Leben für ihn hinzugeben und für ihn aufzuopfern, sondern im Gegenteil, als er ihnen ihre Wünsche nimmer erfüllt hat, Brot, Wunder, Freiheit von den Römern, ein tolles jüdisches Großreich, ein irdisches, Und als Jesus anfing darüber zu reden, dass sein Reich ein geistliches Reich ist, und als er noch angefangen hat, Ansprüche zu stellen und gesagt hat, hey Leute, stirbt euch täglich und folgt mir nach, was haben sie da getan? Haben sie ihn umgebracht. Hohe Priester hat sogar gesagt, hey, besser wir opfern ihn auf, als dass wir unsere Macht verlieren und dass wir Probleme mit den Römern bekommen. In Johannes 11 könnt ihr das nachlesen. Das ist, nachdem Jesus Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Das größte Zeichen. Lesen wir, da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat, also das höchste Gremium der Juden, und sprachen, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Haben sie anerkannt. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Haben gedacht, die haben sie für sich gepachtet. Einer von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das ganze Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Ich denke, das ist in diesem Vers eine gute Zusammenfassung von ihrem Denken oder von ihrem Glauben, dass diese Massen hatten, die Jesus mal nachgelaufen sind. Jesus, solange du uns nützlich bist, laufen wir dir gerne nach. Jesus, solange du mich reich machst, solange du mich gesund machst, solange du mich mächtig machst, solange du mir Anerkennung bringst, Jesus, solange du mir gratis Fische und Brote spendierst, solange du mir geile, übernatürliche Erfahrungen schenkst oder tolle Gefühle schenkst, Herr, wenn du mir einen Freund oder eine Freundin schenkst, einen Partner schenkst, Jesus, solange du mir gibst, was ich will, bin ich Christ, unter Anführungszeichen. Kommt euch das Denken bekannt vor? Stichwort Wohlstandsevangelium. Jesus ist gekommen, um uns reich zu machen. Stichwort dieser Wort des Glaubens. Lehrer, die sagen, wenn du nur im Glauben beanspruchst, im Namen Jesu, was du haben willst, dann muss Gott dir geben, was immer du willst. Selbstbedienungsautomat Jesus. Ich denke, die meisten von uns würden nicht so ganz offensichtlich diese Frechheit besitzen, so mit Gott umzugehen. Aber es, so ein Denken ist es so vielleicht ein bisschen subtiler in unserem Herzen da. Bist du Christ oder kommst du in die Gemeinde wegen dem, was du kriegen kannst? Und was, wenn Gott es dir nicht gibt? Was, wenn Gott dich nicht heilt? Was, wenn Gott dich arm hält? Was, wenn du in 10 Jahren noch immer Single bist? Was, wenn Gott dich durch eine Wüstenzeit führt, ohne irgendwelche Gefühle? Was, wenn Gott dein Gebet oder deinen Wunsch nicht erhört, so wie du dir das vorstellst? Was ist dann? Wo bist du dann? Wirst du ihm noch immer nachfolgen? Oder wirst du einer von denen sein, die schreien, kreuzige ihn, weg mit ihm? Wirst du Schiffbruch erleiden in deinem Glauben, unter Anführungszeichen wieder? Denk, ist es wert, dass wir unser Herz prüfen und unsere Motive hinterfragen. Und Buße tun von falschen Beweggründen und eine ganze Hingabe machen, wenn es nicht da ist. Aber ich möchte nicht zu weit vorgreifen. Ich glaube aber, wir brauchen diesen Hintergrund, weil sonst einfach das nur super seltsam ist, was Jesus hier in unserer Stelle tut und sagt. Also wir hatten hier diesen wundergeilen Glauben der Juden. Auf der anderen Seite haben wir im Kapitel 4 gesehen, dass Jesus nach Samaria ging, zu Menschen, mit denen die Juden eigentlich nichts zu tun haben wollten, und er dient da einer total kaputten Frau, offenbart sich ihr als Messias und sie läuft in ihre Stadt und bezeugt Jesus. Und wir können nochmal lesen hier die Verse 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele, von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen, oder seines Wortes willen. Aber seht ihr, der Glaube beruht auf dem Wort hier. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Hier sehen wir eine andere Qualität von Glauben. Ein Glauben, der nicht auf Wundern basiert oder Essen basiert, sondern auf Gottes Wort. Apostel Paulus sagt uns, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und er sagt im 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. 2. Korinther 4, Vers 18, wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, damit auch vergänglich, das Unsichtbare aber ewig. Hebräer 11, Vers 1, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist biblischer Glaube, nach dem Jesus sucht. Dieser Glaube sieht sich auch selbst anders in Beziehung zu Gott. Paulus hat sich selbst immer als Sklave Christi bezeichnet. Das war der Platz, den er sich selbst gegeben hat. Lukas 1, Vers 38. Da sehen wir Maria, die Mutter von Jesus. Als der Engel ihr etwas ankündigt, was noch nie vorher geschehen ist und was ziemlich riskant für sie ist, weil die Leute ihr das nicht glauben werden, nämlich, dass sie schwanger werden wird durch den Heiligen Geist. Und Maria sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, ich bin seine Dienerin. Es geschehe mir nach deinem Wort. Das war ihr Glaube. Und ich denke an Petrus, der die ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen hat, super peinlich für einen Fischer. Und dann kommt Jesus zu ihm bei Tag, wo kein Mensch fischt, und bittet ihn rauszufahren und seine Netze auszuwerfen. Was für ihn rational keinen Sinn macht, menschlich gesprochen, was für ihn super peinlich ist, er riskiert hier, sich vor all seinen Kollegen zu blamieren, aber sagt, Meister, seht wieder die Beziehung, in der er sich sieht, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze herablassen. Das ist die Art von Glauben, die Jesus sucht. Menschen, die zu ihm sagen, ich vertraue dir, ich vertraue deinem Wort, du bist der Herr und ich bin für dich da. Das ist die Beziehung, die wir haben. Nicht du hilfst mir, mein Reich zu bauen und mich selbst zu verwirklichen und dass es mir gut geht, nee, sondern dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, ja, hier in meinem Leben. Das ist das Gebet, das der Herr uns gelehrt hat. Und ich möchte auch sagen, ein solcher Glaube steht nicht im Gegensatz zu Zeichen und Wundern. Das werden wir auch heute sehen. Ich meine, wir haben einen allmächtigen, übernatürlichen Gott, der ganz sicher fähig ist, übernatürliche Dinge zu tun und der das auch tut. Aber Zeichen und Wunder sind ja die Grundlage für unseren Glauben und sind auch nicht das Ziel oder der Fokus von unserem Glauben, sondern die Grundlage und der Fokus ist Jesus selbst und sein Wort und sein Reich, seine Ehre, darum geht es uns. Die Apostel und die Jünger waren keine Wunderwirker, die haben nicht mal Heilungsgottesdienste veranstaltet, das war nicht ihr Fokus. Die sind rausgegangen und die waren Prediger von Gottes Wort, von Gottes Evangelium, von dem, was Jesus für uns getan hat. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens. So werden Herzen gewonnen, so werden Menschen gerettet. Das Wort des Evangeliums hin. Und dann Zeichen und Wunder, das hatte die Rolle von Beiwerk. Markus 16, Vers 20. Jene, die Jünger zogen aus und predigten überall. Das war ihr Fokus. Während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Zuerst das Wort, das war das Wesentliche, und dann Zeichen und Wunder. Ja, natürlich, wir haben einen übernatürlichen Gott. Und er kann Wunder tun und wir dürfen das auch gerne von ihm erwarten. Also wir brauchen diese richtige Balance, diese Ausgewogenheit. Wir dürfen mit Erwartung beten, wir dürfen Gottes übernatürliches Eingreifen erwarten, Heilung oder Wunder. Oft wirkt Gott ja natürlich übernatürlich. Aber wir dürfen nie diese Rolle einnehmen oder dass Gott diese Rolle bekommt, dass wir ihm sagen, was er tun soll und wie er es tun soll. Und wir wollen nie Wunder zum Fokus unseres Glaubens machen oder zur Grundlage unseres Glaubens. Nee, die Betonung unseres Glaubens ist auf Jesus. Beziehung mit ihm, darum geht's, dass er geehrt wird. Und wir wollen die Betonung auf Gottes Wort legen. Also eine wunderbare Ausgewogenheit. Und das größte Wunder überhaupt ist sowieso, wenn ein Mensch das Evangelium annimmt und sich bekehrt und von Neuem geboren wird, lebendig wird geistlich, gerettet wird aus seiner Schuld und Entfremdung von Gott. Das ist wunderbar. Das dürfen wir erwarten, dass Gott das tun wird. Also eine Ausgewogenheit. Wir wollen nicht auf die andere Seite fallen und sagen, nee, nur das Wort und wir erwarten nichts mehr von Gott. Das wäre auch falsch. Also nach dieser kurzen Einführung wieder mal, lass uns unseren Text ansehen. Aber lass uns das im Hinterkopf behalten, das ist nämlich wichtig, sonst werden wir das nicht verstehen. Es war Erweckung in Sichar, der Stadt Sichar in Samaria. Und Jesus blieb 2 Tage dort. Dann lesen wir im Vers 43, nach den 2 Tagen, aber zog er von dort weg nach Galiläa, nach Nordisrael. Und dann stoßen wir auf den ersten seltsamen Satz in diesem Abschnitt. Denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat. Kommt euch das auch komisch vor? Also er zieht von der Erweckung in Samaria nach Galiläa. Und warum? Die Begründung ist, denn ein Prophet hat im eigenen Land kein Ansehen. Das ist doch eigentlich komisch, oder? Manche versuchen es so zu lösen, dass sie sagen, nee, er spricht hier nicht über Samaria, sondern er spricht über Galiläa, sondern er spricht über Jerusalem und Judäa als König der Juden. Die Sache ist aber, in den anderen Evangelien hat Jesus denselben Spruch über seine Heimatstadt Nazareth gesprochen. Es wird gesagt, dass er dort nicht viel Wunder tun konnte, weil sie nicht glaubten. Das Problem der Vertrautheit. Sie haben gesagt, hey, das ist doch der Jesus, der Sohn der Maria und des Zimmermanns. Was können wir von dem schon erwarten? Ich denke, dieses Problem der Vertrautheit, das kann auch uns passieren, dass wir da reinschlittern. Dass wir sagen, oh, Jesus ist mir so vertraut, ich bin seit 25 Jahren Christ und was er getan hat, ist mir so vertraut, es juckt mich fast gar nicht mehr. Und die Bibel ist mir so vertraut, habe ich schon alles gelesen und alle Predigten gehört und wir erwarten gar nichts mehr. Erwarten keine Begegnung mehr von ihm, erwarten keine neue Offenbarung mehr von ihm. Kommen wir manchmal so in Gottesdienst? Oder vielleicht in unsere stille Zeit? Und die Sache ist wie in Nazareth, wenn wir so zu ihm kommen, dann empfangen wir oft auch nichts, weil unser Herz verschlossen ist. Ehrlich gesagt, meistens, wenn mir eine Predigt oder eine Anbetungszeit nichts gibt, ist das Problem nicht der Prediger oder die Gemeinde, sondern ist mein Herz. Das ist keine Erwartung. Das ist nicht aufnahmefähig. Ich komme nicht im Glauben. Die Einstellung ist falsch. Das war das Problem von Jesu Heimatstadt. Die haben nichts erwartet und Jesus hat nicht viel getan. Aber was für ein komischer Satz hier, wenn Jesus hier über seine Heimat spricht, Galiläa, dann heißt es, er geht hier bewusst zu den Menschen, die ihn ablehnen. Von der Erweckung weg, bewusst zu den Menschen, die ihn ablehnen. Das ist ein Ausdruck von Gottes Gnade hier. Er ist der gute Hirte, der den verlorenen Schafen nachläuft. Aber dann seht ihr das Zweite, was mir paradox erscheint, gleich im nächsten Vers. Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Land kein Ansehen hat, Vers 45, als er nun nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf, da sie alles gesehen, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn auch sie kamen zu dem Fest. Jesus sagt, der Prophet hat in seiner eigenen Heimat kein Ansehen, und dann lesen wir im nächsten Vers, sie nehmen ihn doch alle auf. Scheint doch fast widersprüchlich zu sein, oder? Die haben die Werke von Jesus in Jerusalem gesehen, waren auch auf dem Fest, und sie nehmen ihn doch auf. Ich glaube, wenn wir den Hintergrund wissen, den Kontext, dann fällt uns auf, sie nahmen Jesus nicht so auf, wie Jesus es wollte. Sondern es ist so ein oberflächliches Aufnehmen wieder. Hey, da ist der Jesus, der die Händler in Jerusalem aus dem Tempel geworfen hat. Und der diesen arroganten Juden, denen hat das ganz schön gezeigt. Und habt ihr nicht auch diese coolen Wunderstories gehört, die Jesus getan hat? Hey, ja, unser Junge, Jesus, der Galiläer. Haben die Verbindung zu Jesus gesucht, weil sie eigentlich ihr eigenes Ego aufbauen wollten. So wie wenn wir unsere Fußballmannschaft feiern, wenn sie eine Meisterschaft gewonnen hat. Oder wir feiern die oft nicht allzu sehr für sie, sondern hey, wir Deutschen, wir haben die WM gewonnen. Sie haben das für uns getan. Und wir sind dann mit ihnen stolz, obwohl wir eigentlich überhaupt nichts beigetragen haben, außer Chips gefressen haben und vor der Glotze gesessen sind. Aber wir haben die WM gewonnen. Also die Galiläer suchten Jesus nicht um seinetwillen, sondern es ging wieder um das, was er für sie tut. Kapitel 6 werden wir sehen, dass Jesus diesen Galiläern ein paar ziemlich harte Dinge sagt. Kapitel 6, Vers 42. Sagen sie, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser, ich bin aus dem Himmel herniedergekommen? Und Jesus sagt ihnen, Leute, ihr müsst mich essen und ihr müsst mich trinken. Bild für den Glauben. Und dann lesen wir, die meisten Jünger haben Jesus verlassen. Denen war das zu krass, was Jesus gesagt hat. Und dann sagt Jesus zu den Zwölfen, wollt auch ihr weggehen? Jesus hat niemanden zwangsrekrutiert und gesagt, Leute, die Tür steht offen. Offen wegzugehen. Auch zu kommen, aber auch wegzugehen. Und Simon Petrus antwortet dem Herr, einmal wieder die Beziehung, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und sie sind bei Jesus geblieben. Eine ganz kleine Schar. Aber ich sehe hier im Kapitel 6, dass Jesus kein Interesse hatte, eine riesen Anhängerschar zu sammeln, egal warum die da sind. Er hatte nicht die Absicht, eine Mega-Church zu bauen, egal wie. Und es ist einfach, eine riesen Masse zusammenzukriegen, wenn du es nur richtig anstellst. Brot und Spiele. Da kommen die Leute schon. Immer wenn es was zum Essen gibt, zumindest die Männer, ne? Aber Jesus geht es nicht um Quantität, es geht ihm um Qualität vor allem. Und Jesus reduziert hier eigentlich seine Gemeinde, wenn wir so sagen wollen. Seine Jünger, im Wesentlichen auf die, die ihm wirklich geglaubt haben, die mit richtigen Motiven bei ihm waren. Außer Judas, der hat einen anderen Zweck und Gottes Plan gehabt. Also, der Prophet hat im Vaterland kein Ansehen. Er kommt in sein Vaterland nach Galiläa und die Leute nehmen ihn auf. Sieht äußerlich erstmal richtig gut aus. Vers 46, er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Kana ist im Bergland von Galiläa, nördlich von Nazareth. Und es war in Kapernaum. Das ist ungefähr 30 Kilometer entfernt am See Genezareth, am Nordufer vom See Genezareth, ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war, also ein Beamter von König Herodes Antipas. Als dieser gehört hatte, dass Jesus als Judäer nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Also hier haben wir einen königlichen Beamten, wahrscheinlich einen einflussreichen, mächtigen, wohlhabenden Mann, aber sein Sohn war krank und lag im Sterben. Und er liebte seinen Sohn, bin ich mir sicher. Er hat sicher alles getan, was er konnte, damit er gesund wird, aber es wurde immer schlechter. Und dann lag er im Sterben und er hört von Jesus und letzte Hoffnung Jesus, er läuft zu ihm. Und irgendwann kommt jeder Mensch mal an diesen Punkt. Du kannst reich und mächtig und berühmt und cool sein und stolz sein und sagen, hey, ich brauche niemanden und Gott schon gar nicht. Aber irgendwann kommt jeder Mensch an einen Punkt, wo seine Macht und seine irdischen Beziehungen, die er sich geknüpft hat und all sein Geld, all das Zeug, was er hat, wo es ihm nicht weiterhelfen kann und ihm nichts bringt. Und irgendwann hoffentlich kommt jeder Mensch an den Punkt, wo er sich seine Begrenztheit eingestehen muss und seine Endlichkeit erkennt. Erkennt, dass wir nicht Gott sind, sondern dass wir Gott brauchen. Und oft ist es erst im Angesicht des Todes. Und ich hoffe, du wartest nicht so lange, bis du zu Jesus kommst. Das Leben mit ihm versäumst. Aber hier dieser Hofbeamte ist verzweifelt und er demütigt sich. Hier ist ein wahnsinniger Schritt eigentlich. Ein königlicher Hofbeamter kommt zu diesem Zimmermann, Selfmade, Rabbi Jesus und läuft noch 30 Kilometer zu ihm. Das ist ein ganz schöner Schritt. Er demütigt sich, er kommt zu Jesus und er fleht Jesus an, dass er zu ihm kommt und mit ihm kommt und seinen Sohn heilt. Er hat wohl von Jesu Wirken in Jerusalem gehört, wahrscheinlich auch von Heilungen dort. Wir wissen nicht, inwieweit er das alles geglaubt hat. Ich glaube, vom Kontext könnte man sagen, dass erstmal sein Glaube nicht allzu groß war, aber er war verzweifelt und er will es zumindest versuchen. Auf jeden Fall hat er eine begrenzte Sicht von dem gehabt, wer Jesus ist. Er hat zumindest zwei Annahmen gehabt in seinem Denken. Erstens, Jesus muss leiblich gegenwärtig sein, um das Kind zu heilen. Und das zweite war offensichtlich, Jesus konnte Tote nicht auferwecken. Im Vers 49 sagt er, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Also das ist diese Dringlichkeit. Das muss schnell passieren, weil wenn du nicht rechtzeitig kommst, Jesus, dann kannst du auch du nichts mehr machen. Also hat er irgendwo eine begrenzte Sicht von dem, wer Jesus ist. Und da kommen wir hier zur dritten, erstmal komischen Aussage Jesu, wenn man diesen Abschnitt durchliest, im Vers 48. Der Mann kommt zu ihm, bat ihn, dass er mit ihm kommt. Mein Sohn liegt im Sterben, er ist 30 Kilometer weit gelaufen, das sieht doch eigentlich sehr gut aus. Und Jesus sagt aber zu ihm, wenn er nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Was ist das für eine Antwort? Das ist ja fast unhöflich, oder? Der Mann kommt zu ihm, fleht ihn an mit einer Bitte und Jesus spricht zu ihm und zu den Juden, die da versammelt sind, zu den Galiläern und sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Hey, es sieht doch äußerlich gut aus. Die Galiläer haben Jesus doch angenommen und dieser königliche Beamte demütigt sich und reist 30 Kilometer zu Jesus und er fleht ihn an um sein krankes Kind, dass er es heilt. Sieht doch aus wie echter Glaube, oder? Sieht doch aus wie der Glaube der Samariter. Jesus blickt durch. Er sieht die Herzen, er sieht die Motive und er sagt zu ihnen, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Ihr lebt im Schauen eigentlich und nicht im Glauben. Da ist dieser bedingte Glaube in eurem Herzen. Gott, wenn du nicht Punkt, Punkt, Punkt tust, dann werde ich nicht glauben. Und solchen Glaube missfällt Jesus. Und wir können dieses Punkt, Punkt, Punkt für unser eigenes Leben einsetzen. wenn es sowas gibt. Gott, wenn du nicht tust, dann glaube ich nicht. Gibt es solche Bedingungen in deinem Herzen? Gott, wenn du mich nicht Zeichen und Wunder sehen lässt, dann werde ich nicht glauben. Gott, wenn du meine Gebete nicht erhörst, wenn du mir meine Wünsche nicht erfüllst, dann werde ich nicht glauben. Gott, wenn du mir nicht einen Mann oder eine Frau gibst, dann kannst du mich vergessen. Gott, wenn du meine Oma nicht heilst, dann will ich dir nicht mehr nachfolgen. Gott, wenn du mir den Job nicht gibst, oder wenn du mich nicht reich machst, dann will ich nicht mehr dabei sein. Stellst du Bedingungen an Gott? Ist ja fast schon Erpressung, ha? Versuchst du Gott zu erpressen? Gott, wenn du nicht, dann ich nicht. Hey, das muss raus aus unserem Herzen, dieses Denken. Denn erstens, es ist ziemlich lächerlich, oder? Haltet euch mal vor Augen, wer Gott ist und wer wir sind. Ist ja nicht so sehr, dass Gott uns braucht, sondern wir brauchen ihn. Ich meine, ändert diese Aussage mal ein bisschen. Gott, wenn du nicht Zeichen und Wunder tust, dann werde ich mich für die Hölle entscheiden. Gott, wenn du mir keine Frau schenkst, dann gehe ich in die Hölle. Es ist wie ein Kind, das versucht, die Eltern zu erpressen und sagt, wenn ihr mir nicht die Puppe kauft, dann gehe ich nicht mit in den Holiday Park. Okay? Wir hatten ganz am Anfang unserer Chapel-Zeit mal so eine kleine Jugendgruppe und da ist uns das mal passiert. Da hat man eine Silvesterparty gemacht und da war so ein kleiner 14-jähriger Typ, hat gesagt, ich bringe meine Stereoanlage mit für die Musik, und wir haben aber vorher ausgemacht, wir wollen christliche Musik spielen, Musik mit guten, heilen Inhalten und nicht Sex, Drugs und Gewalt und Rock'n'Roll und was sonst noch vorkommt. Und er hat da seine Anlage aufgebaut und dann hat er aber seine Musik mitgebracht, die genau in diese Richtung ging. Und er hat gesagt, nee, das kannst du nicht spielen. Und er hat gesagt, nee, dann gehe ich wieder nach Hause und dann nehme ich meine Anlage wieder mit. Okay. Und er hat dann wirklich die Mama angerufen, hat alles zusammengepackt und ist wieder nach Hause gefahren und hat die ganze Party versäumt. Weiß nicht, wie toll sein Silvester war. Aber eigentlich doof, wenn wir so mit Gott umgehen, ne? So wie unreife Kinder. Wenn du das nicht für mich tust, dann gehe ich in die Hölle. Okay. Weil da landen wir ohne Jesus. Aber zweitens ist es auch eine völlig unangemessene Einstellung natürlich. Eine völlig sündige und gotteslästerliche Haltung, wenn wir so an Gott rangehen. Er ist der Schöpfer. Er hat uns erkauft mit Jesu Blut und wir gehören ihm. Das ist die Realität. Er ist der allmächtige Gott, er ist heilig, er ist der Herr über dieses Universum und wir sind die Geschöpfe. Wir sind die Anbeter, das ist die richtige Rolle. Er wird unser Richter sein. Er ist der Vater, wir sind die Kinder. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Er sagt, was Sache ist und wir folgen. Er ist der Herr, wir sind die Diener. Diese Rollen umdrehen zu wollen und uns zu Gott machen zu wollen und Gott spielen zu wollen und Gott zu unserem Butler zu degradieren und zu unserem Selbstbedienungsladen zu machen, Gott zu benutzen für unsere Selbstverwirklichung, ist eigentlich eine unheimliche Frechheit und Respektlosigkeit, und es wird nie so sein. Gott wird sich das nicht gefallen lassen. Und drittens, wenn wir unseren rechtmäßigen Platz einnehmen, dann ist es eigentlich auch der Platz des Segens. Weil selber Gott zu spielen, ist eigentlich ziemlich stressig. Es wird nämlich nicht funktionieren, das kann ich dir versprechen. Aber wenn wir unseren rechtmäßigen Platz einnehmen, dann sind wir wie Kinder, die in den Holiday Park mitfahren dürfen. Es ist ein Segen, Gottes Nachfolger zu sein, sein Kind zu sein. Dafür sind wir geschaffen. Und seine Pläne und sein Wille für uns ist eigentlich das Beste. Und was Jesus jetzt hier in dieser Stelle macht, er wird diesen Glauben dieses Hofbeamten auf die höhere Ebene aufheben. Mit ihm helfen dabei. Seht hier im Vers 49. Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Also Jesus, komm herab, geh mit mir, leg meinem Kind deine Hände auf und bet für ihn. Und Jesus sagt, nee, ich werde es nicht tun, ich werde nicht das tun, was du von mir willst. Aber geh du hin und ich gehe nicht mit dir und vollbring das Wunder. Aber stattdessen gebe ich dir mein Wort. Dein Sohn lebt. Und jetzt geh du hin, im Glauben, ohne mich, mit leeren Händen, mit nichts außer meinem Wort, außer meiner Verheißung. Und das Schöne hier ist, dieser Mann reagiert auf Jesu Herausforderung und er vertraut Jesus. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen auch seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Knabe lebe. Er erforscht nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei. Und sie sagten zu ihm, gestern zur 7. Stunde verließ ihn das Fieber. 13 Uhr war der Junge plötzlich geheilt. Können uns das gar nicht erklären. Aber plötzlich ist er aufgestanden und war wieder völlig gesund. Vers 53, da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Hey, durch das Wort Jesu ist das ganze Universum entstanden und ein Wort, ein Gedanke von Jesus reicht, um diesen Jungen zu heilen. Von einem Moment auf den anderen, von der Entfernung, von der Ferne. Jesus ist noch viel mächtiger, als dieser Vater zuerst geglaubt hat. Er ist der allmächtige Gott. Und zweitens, er ist nicht nur mächtig, unser Gott, sondern er ist auch wunderbar gnädig und barmherzig. Ich mag das auch hier, das sehen wir hier wieder. Obwohl diese Menschen nicht mit der richtigen Einstellung zu Jesus kommen, erhört er trotzdem die Bitte dieses Mannes und er heilt. Nicht wie er es gedacht hat, aber Jesus hat es noch besser getan. Das ist unser Gott. Jesus ist ein wunderbarer Gott, er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist liebevoll und wir dürfen mit Zuversicht zu ihm kommen. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt und er glaubte, er und sein ganzes Haus, seine ganze Familie. Väter haben viel Einfluss auf ihre Familie. Und es ist oft so, wenn ein Vater zum Glauben kommt, dass mit der Zeit dann auch seine ganze Familie ihm nachfolgt. Und ihr Väter, seid euch dessen bewusst. Und seid wie Josua, der gesagt hat, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist die Richtung, in die wir gehen. Wir folgen ihm nach. Vers 54, dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Das heißt, als zweites Zeichen in Kana. Das erste war, dass er Wasser zu Wein verwandelt hat. Lasst uns lernen aus dieser Stelle, was wahrer Glaube ist. Und lasst uns diese Ausgewogenheit haben, dass wir einerseits Erwartung haben an Gott, nicht diesen Fehler machen der Vertrautheit. Hey, wir kratzen erst an der Oberfläche. Jesus ist so viel größer und es gibt noch so viel mehr, was wir von ihm erfahren können. Und sein Wort ist so lebendig, es gibt noch so viel mehr, wie er uns ansprechen kann. Also lasst uns mit Erwartung zu ihm und seinem Wort kommen. Und lasst uns mit Erwartung beten. Aber auf der anderen Seite lasst uns auch den gebührenden Respekt vor ihm haben. Er ist Gott und wir sind seine Geschöpfe. Er ist der Herr und wir sind seine Diener. Lasst uns das nie vermischen. Amen. Vater, danke für dein Wort heute Morgen. Danke, dass du unseren Glauben oft auch korrigierst und auf die richtige Ebene hebst. Und Vater, ich bitte dich, hilf uns dabei, unsere Herzen zu erforschen und einfach Dinge zu klären in unserem Herzen, wenn wir vielleicht in diese Fallen reingefallen sind, entweder der falschen Vertrautheit oder ja, in dieses Selbstbedienungsdenken und bedingte Nachfolge. Befreie uns davor und heil uns davor, Herr, damit wir dich ehren mit unserem Leben und den rechten Platz einnehmen. Denn du bist Gott und dieser Platz gebührt nur dir allein. Und wir wollen dich anbeten mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben. Wir wollen deine Zeugen sein. Amen.